ARD.
Wie? Als Mann soll ich sonderbar und verletzlich sein? Herzinfarkt gefährdet und außen hart, innen ganz weich? Dieser Song stellte meine Selbstwahrnehmung als junger Mann ziemlich in Frage. Damals, Mitte der 80er Jahre, hatte Herbert Grönemeyer mir und vielen anderen Männern den Spiegel vorgehalten. Damals war ich nicht nur Mann und bin es bis heute, ich war auch Christ und bin es bis heute. Doch stimmt das eigentlich? Damals jedenfalls gab es auch Menschen, die bezweifelten, dass ich tatsächlich ein richtiger Christ war. Und das kam so. Ich bekam Kontakt zu sehr selbstbewussten christlichen Kreisen. In denen wurde nicht zu Herbert Grönemeyer getanzt, stattdessen wurde stundenlang in Kirchen oder anderen Hallen in Lobpreismusik geschwelgt. Die klang irgendwie poppig, aber ihr fehlte der Rock'n'Roll. Die Menschen dort begegneten mir sehr freundlich. Sowas war ich aus den Kirchen, die ich manchmal besuchte, gar nicht gewohnt. Man fragte mich, was ich so machte, dachte, tat und glaubte. Und man wies mich auf eine nette Weise darauf hin, dass meine Art zu glauben nicht wirklich ausreiche, denn ich hätte den christlichen Glauben noch gar nicht verstanden. Christsein gehe anders. Ich solle mein Leben an Jesus übergeben, hieß es. Ich könne bei ihnen doch lernen, wie man richtig bete und wie man wirklich, also wirklich, wirklich, Gottes Willen erfülle. Zunächst imponierten mir diese jungen, leidenschaftlichen Menschen. Doch nach einer Weile merkte ich, ihr Interesse an mir war zielgerichtet. Ich sollte vom lauen Christen zum glühenden Anhänger Jesu und der Kirche werden. Meine Art, Christ zu sein, sei, naja, ganz nett für den Anfang, aber da fehlte noch viel. Nur kurz verunsicherte mich das Urteil dieser Menschen. Ein Christ ist ein Christ, dachte ich. Da konnte es doch kein Ranking geben, wie sie es mir weismachen wollten. Vor mir tat sich eine Welt voller Schubläden auf denen Begriffe standen wie Scheinchristen, Karteichristen, bekehrte Christen, evangelikale Christen, wiedergeborene Christen, bibelgläubige Christen. Und ich? Ich passte irgendwie in keine Schublade. Zum Wegordnen eignete ich mich noch nie. Und dennoch verdanke ich den damaligen Begegnungen etwas. Von da an sang ich die Frage, die Herbert Grönemeyer gestellt hatte, innerlich mit einem anderen Text. Nicht mehr, wann ist ein Mann, sondern wann ist ein Christ? Eine Frage, die mich bis heute nicht losgelassen hat. Immerhin, auch ein Christ ist ja ein seltsames Geschöpf, dem es gut tut, wenn jemand ihm oder ihr den Spiegel vorhält. Christen sind meist liebenswerte Menschen, doch vor seltsamen Anwandlungen und Verirrungen sind auch sie nicht gefeit. Nobody's perfect, das gilt auch für sie. Damals, als meine Christlichkeit von anderen unter die Lupe genommen wurde, knüpfte ich Kontakt zu einem hochangesehenen Theologen. Ernst Käsemann hieß er, und er lehrte in Tübingen Neues Testament. Uns vereinte nicht nur die Liebe zur Bibel, auch Käsemann wurde von den vermeintlich richtig frommen Kreisen des Unglaubens bezichtigt. Der Gelehrte reagierte mit tiefsinnigem Humor auf einen Artikel, der über ihn erschienen war.
In Einfalt des Herzens, aber mit der Präzision eines akademisch gebildeten Theologen, wird dort, unter dem Eindruck meines Vortrags vom letzten Kirchentag, bereits im Titel die Frage aufgeworfen, wie christlich ist Ernst Käsemann? Solche Frage scheint vielerorts interessant und vordringlich, obgleich ich bescheiden bisher meinte, sie ginge höchstens mich selber an. Persönlich hätte ich gerne darauf eine Antwort bekommen, um meinen alten Adam besser zu entdecken. Schließlich misst heute die Polizei den Alkoholspiegel des Autofahrers in Bruchteilen von Prozenten. Warum soll man das dann nicht auch theologisch gegenüber der Christlichkeit eines anderen versuchen? Vorausgesetzt, dass man sich einbilden darf, die notwendigen Messinstrumente zu besitzen. Leider bin ich enttäuscht worden. Der reichlich pauschalen Anklage konnte ich nur entnehmen, dass er, wie ich selber, mit meiner Christlichkeit unzufrieden ist.
Lässt sich Christsein messen wie der Alkoholspiegel? Und wie sehen die Messinstrumente dafür aus? Sind sie in der Bibel zu finden? Aber wo? Da stehen viele.
Du sollst keine Götter haben neben mir. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Preist Gott mit eurem Leibe. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Tut alles Gott zur Ehre. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Ergreift das ewige Leben.
Einige Jahre nach meinen Begegnungen mit den besonders frommen Christen traf ich den kürzlich verstorbenen Liedermacher Peter Horton. Seine Lieder kreisten um Themen wie Nächstenliebe, Spiritualität und Herzenswissen. Zwischen uns entspann sich ein intensives Gespräch über den Glauben. Horton war sehr streng katholisch aufgewachsen, hatte sich dann aber auf den Weg zum eigenen Glauben gemacht.
Ich habe versucht, den Weg zu gehen, vom Glaubensbekenntnis zu einer persönlichen religiösen Erfahrung zu kommen. Das ist ein tätiges Geschehen, also nicht einfach aufnehmen, Bücher lesen, wiedergeben wie ein Plattenspieler, sondern indem man selbst auch durch alle Zweifel geht und auch durch das Verneinen, durch das wirklich derbe Infragestellen von Zusammenhängen, die man dann neu selbst erfährt. Und dann sind sie plötzlich lebendig und haben das Feuer, das allein einen Wert hat, glaube ich, in diesen Dingen.
Damals, in den 90er Jahren, begleitete ich Horton zu einem seiner Konzerte. Dort sang er auch ein Lied, in dem er poetisch beschrieb, wie Jesus durch unsere Zeit geht. Nach dem Konzert saß Horton am Büchertisch. Einige seiner Gespräche mit den Besuchern dort hörte ich und wunderte mich. Wildfremde Menschen wollten in unangenehm strenger Weise von dem Liedermacher wissen, wie er es denn eigentlich mit dem Glauben halte.
Es sprechen mich natürlich manchmal nach dem Konzert aufgrund dieses Liedes Menschen an und fragen, sind Sie Christ? Eine Frage, die ich in der Regel eher ironisch beantworte, weil die Fragen werden sehr militant gestellt und ich sage dann immer, ist das eine Waffe, von der Sie sprechen? Also für mich ist Christsein nicht etwas, was andere Menschen ausschließt. Es ist nicht etwas a priori Besseres, als ein Buddhist oder Muslim zu sein, sondern erst die Art und Weise, wie ein Mensch damit umgeht, wie ein Mensch lebt. Und Christentum und Christenheit sind zwei ganz verschiedene Dinge, das wissen wir. Ich pflege nicht ständig irgendein religiöses Vokabular, weil ich finde, das ist nicht nötig. Wenn ein Mensch einen Beruf hat, dann genügt es, seine Spuren zu sehen. Was weiß ich, wenn eine Putzfrau einen Raum betreten hat und wieder hinausgeht, dann braucht sie kein Schild umhängen zu haben. Ich bin Putzfrau, sondern man wird sehen, dass der Raum eine Veränderung erfahren hat. Und so ist es auch mit Menschen, die Christen oder eben andere Religionen haben, die brauchen sich keine Schilder umzuhängen. Und mir ist es eher immer verdächtig, wenn man mit einem biblischen Vokabular um sich herumwirft. Es wäre, als würde man etwas, was einem sonst flüchtig vorkommt, festnageln wollen.
Seit ich den Maßstab kenne, den Peter Horton vorschlägt, beobachte ich genauer. Verändert sich die Stimmung, wenn Christen da sind? Wird sie gelöst und hoffnungsfroh? Begegnen mir da offenherzige Menschen? Was mir dabei manchmal auffällt, lässt mich ratlos zurück. In manchen Gottesdiensten etwa wirkt die Atmosphäre eher angespannt als gelöst. Andererseits führe ich mit Christinnen und Christen oft tiefsinnige, hoffnungsspendende Gespräche. Doch diese Offenheit und Warmherzigkeit, die mir unter die Haut geht, erlebe ich auch in intensiven Gesprächen mit Menschen, die sich als nichtgläubig bezeichnen. Es bleibt schwierig. In meiner Ratlosigkeit fragte ich Menschen in meinem Umfeld, was die mir sagten?
Wann ist ein Christ ein Christ? Du kannst Fragen stellen. Klar, hinter dieser Frage steht die Feststellung, es gibt unglaublich viele Wege, als Christ zu leben. Von denen haben manche vielleicht noch nie mal die Bezeichnung Christsein verdient. So ähnlich wie bei Herbert Grönemeyer, wenn er fragt, wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Christ ein Christ? Wann ist ein Christ ein Christ? Ja, mit dem Christsein kann man ja anfangen und man kann damit aufhören. Also muss man irgendwie auch sagen können, wann man es ist.
Ein Christ ist ein Christ, wenn er vom Geist der Hoffnung getragen wird, dass Gott ihn liebt. Und diese Liebe zeigt Gott ihn in Jesus Christus, in seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung.
Für mich ist ein Christ, wenn er gerade auch in der gegenwärtigen Situation das Gebot, du sollst nicht töten, ernst nimmt.
Wann ein Christ ist, wenn er sein Leben nach Gott ausrichtet, mit ihm zusammen ist, mit ihm das Leben teilt und die Werte übernimmt und auch natürlich mit ihm Kontakt hat regelmäßig. Allerdings ist es für mich tatsächlich eher ein Kriterium, um mein eigenes Christsein zu beurteilen. Ich möchte keinen Stab darüber brechen, wie andere Leute Christen sind, weil das Herz kann tatsächlich nur einer beurteilen und das ist Gott selber.
Diese ersten Antworten aus meiner Bubble zeigen zweierlei. Zum einen, so leicht ist die Frage gar nicht zu beantworten. Zum anderen, jede Antwort auf die Frage schließt zwangsläufig Menschen aus. Die Versuchung, solche Grenzen zu ziehen, ist groß. Auch ich erliege ihr mitunter. Also, der oder die verhält sich wirklich nicht christlich, denke ich dann. Schließlich ist der Typ da, nur an Heiligabend in der Kirche zu sehen. Und die Konfirmandin, die lässt sich doch nur wegen der Geschenke konfirmieren. Oder dieser Pfarrer, der blickt so missmutig von der Kanzel, dass er die Glaubensfreude ja noch nicht entdeckt haben kann. Auweia. Ich merke, oft muss ich mich selbst bremsen in meinem Urteil. Leicht ist das nicht, etwa wenn ich höre, was Kyrill, der Moskauer russisch-orthodoxe Patriarch, von sich gibt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei ein heiliger Krieg. Wer so etwas sagt, der kann doch nun wirklich kein echter Christ sein, oder? Und überhaupt, die russisch-orthodoxe Kirche, ist die eigentlich eine Kirche?
Jedenfalls ist absolut deutlich, dass die Rechtfertigung eines solchen Angriffskrieges aus meiner Sicht unvereinbar ist mit dem christlichen Glauben. Denn hier geht es um tausendfaches Leid, was angerichtet wird durch eine solche militärische Aggression.
Und tausendfaches Leid anzurichten widerspricht deutlich dem Auftrag Jesu, Frieden zu stiften. Heinrich Bedford Strohm gehört zur Leitung des Ökumenischen Weltrats der Kirchen. In dieser Funktion treibt ihn die Frage besonders um: Kann die kriegsunterstützende russisch-orthodoxe Kirche weiter Mitglied im Weltrat der Kirchen bleiben? Immerhin hatte der Weltrat im letzten Sommer die russische Invasion der Ukraine als illegal, unmoralisch und unvereinbar mit dem christlichen Glauben gebrandmarkt. Heinrich Bedford Strohm?
Nie und nimmer darf dieses Etikett eines heiligen Krieges auf einen solchen Angriffskrieg angewandt werden. Der Weltkirchenrat hat ja auch eine klare Position. Es gibt keinen heiligen Krieg. Und deswegen hat der Generalsekretär des Weltkirchenrats, Terry Pillay, einen Brief geschrieben an Patriarch Kirill, in dem er das sehr deutlich gemacht hat, dass das in tiefem Widerspruch steht zu allem, wofür das Christentum steht, und um ein dringendes Gespräch gebeten, ob das denn tatsächlich die Auffassung der russisch-orthodoxen Kirche ist. Da können wir als Kirche nicht schweigen.
Zu entscheiden, ob ein einzelner Mensch nun ein echter Christ ist oder nicht, ist schwer. Aber einer Kirche zu sagen, dass sie sich vom Boden der Welt Christenheit entfernt, das scheint einfacher zu sein. In den 80er Jahren haben protestantische Kirchen in Südafrika die Apartheid für gut geheißen. Aber, so Heinrich Bedford Strohm,
Rassismus ist unvereinbar mit dem christlichen Glauben. Die Kirchen der Welt haben diese Auffassung immer deutlicher auch zum Ausdruck gebracht. Auch in den Weltbünden, dem Weltkirchenrat etwa, ist es deutlich geworden, dass die südafrikanischen Kirchen, die den Rassismus, die Apartheid legitimiert haben, nicht länger Mitglied im ÖRK sein können.
In Deutschland wiederholt sich die Diskussion derzeit bei einer weiteren aktuellen Fragestellung. Dürfen Menschen, die die rechtsextreme AfD unterstützen, kirchliche Ämter bekleiden? Und was, wenn sie fromme Menschen sind? Heinrich Bedford-Strom.
Aus meiner Sicht ist klar, dass Glaube und Ethik nie voneinander zu trennen sind. Die Christlichkeit kann nie einfach nur daran festgemacht werden, wie laut oder wie oft jemand das Bekenntnis zu Jesus Christus im Munde führt. Wenn das eigene Verhalten, etwa durch rassistisches Handeln oder rassistische Ideologien, in tiefem Widerspruch zu dem Bekenntnis steht, dann muss das auch klar zum Ausdruck gebracht werden. Umgekehrt kann man sagen, wenn Menschen wirklich das tun, was Jesus in Matthäus 25 uns mit auf den Weg gegeben hat, als er gesagt hat, was er den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hat, das habt ihr mir getan. Wenn jemand danach handelt, ohne das Bekenntnis zu Jesus Christus im Munde zu führen, dann ist die Frage sehr deutlich auf dem Tisch, ob darin nicht viel mehr christliches Handeln zum Ausdruck kommt, als wenn man laut Jesus Christus bekennt, aber die Schwachen herabwürdigt oder hetzt gegen die Schwachen, jedenfalls nichts tut, um die Not von Menschen zu überwinden oder zu lindern.
Ein interessanter Gedanke. Muss man also gar nicht Christ sein, um christlich zu handeln? Wenn das so wäre, dann wäre die Frage, wann ist ein Christ, ja gänzlich unwichtig. Dann käme es allein darauf an, wie ein Mensch sich verhält. Das Bekenntnis wäre zweitrangig. Christlich handeln könnte man dann genauso gut als Buddhist, Muslim, Jude oder als Atheist. In der Bibel finde ich diesen Gedanken wieder, sogar aus dem Munde Jesu. Der Evangelist Matthäus zitiert ihn so:
Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.
Christsein hin oder her. Wenn ich es so betrachte und Jesus richtig verstehe, dann kommt es letztlich darauf an, Gutes zu tun, Barmherzigkeit zu üben, Flüchtlingen zu helfen, den Mühseligen und Beladenen beizustehen, Liebe zu üben.
Wann ist ein Christ? Ja, gute Frage. Wann ist ein Mensch? Warum heißt ein Christ Christ? In diesem Lied von Grönemeyer, da heißt es, weil er hofft und weil er liebt, weil er mitfühlt und vergibt, weil er lacht und weil er lebt. Das würde ich eigentlich für einen Christen genauso sagen. Bei einem Christen würde ich vielleicht noch ergänzen, das ist einer, der Gott vertraut.
Wann ist ein Christ? An der Taufe hängt es jedenfalls nicht, obwohl die Taufe ja auch wichtig ist für den Glauben. Aber sie macht einen nicht zum Christen, würde ich sagen.
Christsein bedeutet aber auch daran zu glauben, dass unsere Niederlagen nicht das Ende sind, sondern dass wir daraus aufstehen können und immer wieder das Licht in unseren Herzen leuchten lassen dürfen.
Ein Christ ohne Gemeinde ist ein Christ in Schwierigkeiten. So las ich das neulich in einem Buch. Ja, ich glaube, das trifft es. Da können Leute noch so oft sagen, zu meinem Glauben brauche ich doch keine Kirche. Ich sehe das anders. Denn Glauben ohne andere, die auch glauben, da würde mir doch viel fehlen.
Also es kommt für mich nicht auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche oder einer christlichen Gemeinde an. Für mich ist ausschlaggebend, dass da Vertrauen da ist auf Jesus, auf Gottes Sohn. Und dass dieser Glaube nicht nur im Kopf oder in einem Buch stattfindet, sondern Auswirkungen hat in das Leben eines Christen.
Und die Kirchen, das sind Lernorte, soziale Spielfelder, Orte der Gemeinschaft. Aber ob du sie brauchst, um Christ zu sein? Ich glaube, du kannst auch auf einer einsamen Insel unter einer Kokospalme sitzen, Und gut wäre es, wenn du die Bibel dabei hast. Aber allein bist du nicht, denn als Christ bist du nie allein. Das ist eigentlich das Schönste daran.
Wann ist ein Christ ein Christ? Ich denke, ganz grob gesagt, wenn er versucht, der Botschaft und den Gedanken Jesu nachzueifern. Versucht, das, was das Evangelium sagt, umzusetzen.
Wann ist ein Christ ein Christ? Oh Mann, was für eine komplexe Frage. Christ ist einer, der, wenn er schwer hat, leicht nimmt. So wie im Lied Männer von Herbert Grönemeyer. Natürlich mit bisschen Humor und Augenzwinkern, aber etwas Wahres ist ja irgendwie doch auch dran. Christen haben es auch schwer und nehmen es leicht.
Damit hatte ich nicht gerechnet. Fast alle aus meinem Umfeld, denen ich die Frage stellte, gaben bereitwillig Auskunft. Aus all den Antworten ließe sich ein abwechslungsreiches Büchlein basteln, das die ganze Bandbreite des christlichen Glaubens widerspiegeln würde. Viele Kapitel hätte es, unter anderem Taufe, Kirchenzugehörigkeit, Bekenntnis, Verhalten, Nachfolge. Mit all dem im Hinterkopf ging ich zu einem von mir sehr geschätzten Theologen. Kim Strübend war vor seinem Ruhestand zunächst Pfarrer, dann Professor für Altes Testament. Seine Antwort klingt kritischer als die bisherigen.
Ich fand, dass die Formulierung der Frage zunächst mal einen unangenehmen Eindruck hinterlässt, weil es liegt sehr nahe, diese Frage dann mit bestimmten formalen Kriterien zu beantworten, die entweder christlich-dogmatischer Natur sind oder die sich an bestimmten Kennzeichen, Verhaltensweisen, moralischen Ausrichtungen orientieren. Und dass das eine Versuchung ist, auf diese Frage zu antworten, der ich nicht nachgeben wollte.
Kim Strübend hat sich viel mit der Weisheit beschäftigt, mit jener frommen Geisteshaltung also, für die die Bibel eine wichtige Quelle ist. Diese Form der Weisheit gründet auf Lebenserfahrungen. Erfahrungen, die auch nahelegen, das Leben in Schwarz und Weiß, Gut und Böse, wir und die anderen aufzuteilen, mag manchmal verlockend scheinen, greift aber zu kurz. Und das Leben hält wohl für niemanden einen schnurgeraden Weg zum Ziel bereit. Es verläuft eher hin und her. Es gibt Zeiten des Fortschritts und des Rückschritts, der Freude und der Trauer, der Liebe und des Hasses. Leben ist Entwicklung, nicht Stillstand. In dieser Denkweise ist auch der Glaube nichts, was sich festschreiben lässt. Man kann ihn nicht haben. Christ, so könnte man daraus ableiten, Christ kann man nicht sein, sondern nur werden, immer wieder. Wie das Leben, so ist auch der Glaube Verwandlung. Deshalb fällt eine eindeutige Antwort auf meine Frage so schwer, wann ist ein Christ ein Christ? Kim Strübend fasst das so zusammen.
Ich glaube, dass das ein falscher Weg ist, weil unser Leben ein Prozess ist, in dem Glaube wächst. Und das geschieht nicht wie in den Märchen, in dem die Dinge verzaubert werden, sondern in dem sie wachsen. Und dieses Wachsenlassen auch anhand von Irrtümern, anhand von Trial and Error im Glauben, das gehört dazu. Und deswegen ist es falsch zu sagen, wenn du das nicht glaubst oder wenn du dich nicht so und so verhältst, dann bist du kein Christ. Indem man Jesus nachfolgt, wächst man, ja, wird man erfüllter von den Dingen und begreift Dinge mehr und man wirft sie dann auch wieder um. So ist es mir gegangen. Ich habe im Glauben immer wieder auch Wandlungen vollzogen. Ich verabschiede mich eigentlich von dem Gedanken, etwas ständig beurteilen zu müssen. Warum muss ich das denn sagen? Jesus hat gesagt, richtet nicht, damit auch ihr nicht gerichtet werdet. Und warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht?
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist eine gute Antwort auf die Frage, wann ist ein Christ ein Christ? Sie befreit mich von der Versuchung zu urteilen. Und sie birgt gleichzeitig den Grund, warum ich noch immer Christ bin. Weil dieser Glaube eine Überheblichkeitsbremse eingebaut hat. Niemand ist besser als der oder die andere. Schon gar nicht, wenn es um den Glauben geht. Wenn ein Christ das erkannt hat, dann ist er wirklich Christ. Oder?